hallo, willkommen zur zweiten deutschen Episode hier auf dem Subscribe-Blog. Die erste war zum Thema Leben und Arbeiten bei Microsoft in den USA, zusammen mit meinem Kollegen Robert Koch. Und heute möchte ich sprechen über das Internet der Dinge oder über zweckgebundene Geräte am Internet. Das ist eine Wiederholung quasi von der englischsprachigen Episode, die ich diese Woche schon gepostet habe, und da natürlich eine ganze Menge Engineering passiert in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch in umliegenden Ländern, wo man Deutsch versteht, in Sachen Geräte, Maschinen, Haushaltsgeräte, Fahrzeuge natürlich, denke ich mir, ist es eine gute Idee, eben das Thema nochmal speziell auch auf Deutsch zu bearbeiten. Der Vortrag mag, ich habe kein Skript, das heißt, der Vortrag wird wahrscheinlich nicht genau der gleiche sein, aber der Themenbereich ist natürlich der gleiche. Ich möchte natürlich erstmal das ganze Thema einführen, und deswegen reden wir erstmal nicht über die Sachen, die ich hier stehen habe, sondern erstmal über einen ganz normalen PC. Und natürlich auch Tablets und Smartphones. Was wir in Anwendungen, die auf diesen allgemeinen Computern, die für quasi alle möglichen Zwecke verwendbar sind, natürlich sehen, ist, dass immer mehr Software instrumentiert wird, um die Benutzereigenschaften, die Nutzbarkeit der Systeme zu analysieren und zu sehen, ob die Kunden damit zurechtkommen. Und das ist im Wesentlichen die Fortführung dessen, was wir in der Software schon lange getan haben, zum Thema Performance-Analyse. Das heißt also, wir haben diese Profiler. Mit Profilern gehen wir eben hin und analysieren, wie effizient die Software ist. Und wenn wir sogenannte Hotspots sehen, das heißt also Teile der Anwendung, wo die Applikation vielleicht optimaler laufen könnte, weil eben bestimmter Bereich der Software sehr häufig benutzt wird, dann können wir uns die dezidiert anschauen und können dann uns überlegen, wie wir die optimieren können. Genau in der gleichen Art und Weise wird eben bei modernen Anwendungen, ob das jetzt Web-Anwendungen sind oder auch spezielle Anwendungen für den Desktop oder auch für die verschiedenen mobilen Betriebssysteme oder Oberflächen, sehr viel instrumentiert inzwischen. Es werden Informationen gesammelt. Sie sehen sehr häufig diese Abfrageschirme oder Dialogboxen, die sagen, bei der Installation oder während des Programms möchten Sie am Programm zur Optimierung teilnehmen oder zum Sammeln von Nutzungsinformationen teilnehmen, ja oder nein. Und wenn Sie ja sagen, dann werden eben Metriken gesammelt, werden halt Informationen gesammelt, wenn Sie ein Kommando ausführen, wie lange dauert es, bis Sie das nächste Kommando ausführen, welche Sachen tun Sie in welcher Sequenz, das wird aufgezeichnet, dann eben hoffentlich anonymisiert, weitergesendet an einen zentralen Server, wo die ganzen Informationen dann ausgewertet werden, und die werden ausgewertet eben, um zu verstehen, welche Funktionen in einem Programm populär sind, welche Funktionen in einem Programm populär sind, wo es aber länger dauert als geschätzt, um diese Sachen auszuführen, um eben Analyse betreiben zu können in einer sinnvollen Art und Weise über die Benutzerfreundlichkeit, um dann auch diese Teile der Programme entsprechend zu optimieren, genauso wie Performance-Optimierung stattfindet. Das ist eine Geschichte, die ist natürlich sehr interessant für die Hersteller von Geräten, die eben nicht so allgemein nutzbar sind, sondern die etwas spezieller sind. Jetzt habe ich ein paar, die etwas spezieller sind, zum Beispiel einen Toaster oder eine Lampe oder hier sehr speziell, das ist eine Boeing 747-8. Ich bin auch ein großer Fan von Airbus, also ich möchte hier nicht speziell Boeing bevorzugen, nur das Modell hatte ich nur gerade zur Hand. Und diese Geräte hier sind eben keine allgemein zweckungebundenen Geräte, sondern die sind sehr zweckgebunden. Der Toaster ist dafür da, eben Brotscheiben schön braun knusprig zu machen. Die Lampe ist dafür da, Licht zu spenden, und das Flugzeug ist dafür da, uns von A nach B zu bringen. Das ist also der primäre Zweck dieser Geräte, ist nicht Information wie bei diesen oder Entertainment wie bei eben den Smartphones oder den PCs oder den Tablets. Das heißt, eine Interaktion mit dem Menschen, sondern hier ist es tatsächlich ein zweckgebundenes Gerät. Das hier ist kein Interaktionsinformationsgerät, so ein Toaster, sondern das ist genau für einen spezifischen Zweck da, nämlich um Brot zu toasten. Allerdings sind natürlich jetzt auch die Hersteller von solchen Geräten sehr darauf bedacht, die Produkte zu verbessern. Bei einem Toaster gibt es in Sachen Verbesserung wahrscheinlich nicht so viel zu holen. Trotzdem möchte man immer neue Geräte bauen und immer die Geräte verbessern. Das heißt also, irgendwo muss das Potenzial auch drin hängen. Und ich nehme den Toaster einfach deshalb, weil es ein sehr, sehr einfaches Gerät ist. Und da kann man natürlich noch eine ganze Menge spekulieren. Die Hersteller von einfachsten Küchengeräten, wie natürlich auch, und da wird es mir interessant, von komplexen Geräten im Haushalt, wie zum Beispiel einer Waschmaschine oder einem Trockner oder einem Geschirrspüler. Die sind natürlich darauf bedacht, eben den Kunden immer neuere Geräte mit immer mehr Leistungsmerkmalen zu bieten. Und dazu ist die Anbindung ans Internet, damit ist die Analyse von Informationen, die aus den Geräten kommen, natürlich eine sehr interessante. Zum Beispiel, wenn es dazu kommt, nehmen wir mal so einen Toaster und stellen uns mal vor, der steht in einem Hotel. Der Toaster im Hotel, wenn der ausfällt, am Morgen sind die Kunden des Hotels, die Gäste des Hotels wahrscheinlich eher sauer, wenn die keinen Toast bekommen können. Das heißt, es wäre schön, wenn man vermeiden könnte, dass so ein Toaster ausfällt am Morgen. Noch viel schlimmer ist es wahrscheinlich, wenn man sich vorstellt, Kaffeegeräte im Pausenraum oder im öffentlichen Bereich eines Unternehmens, Ihres Unternehmens, stellen Sie mal vor, der Kaffeeautomat ist kaputt. Da laufen die ganzen Kollegen natürlich etwas mit gesenktem Haupt durch die Gegend und werden vielleicht etwas unglücklich wegen der allgemein gepflegten Koffeinabhängigkeit. Deswegen möchte man das vermeiden, dass eben diese Geräte ausfallen. Wie kann man das vermeiden? Indem man vorausschauend die Geräte bedient und indem man vorausschauend auch sieht, wann die Geräte kaputt gehen. Das kann man sehr schön tun, indem man Informationen von Geräten sammelt und dann qua Analyse feststellt, dass unter bestimmten Umständen, wenn bestimmte Teile der Geräte bestimmte Symptome zeigen, dass es dann sehr wahrscheinlich sein wird, dass eben das Gerät ausfallen mag innerhalb der nächsten 2 Wochen, dass man dann einfach einen Servicetechniker vor Ort schickt, der die entsprechenden Komponenten in dem Gerät austauscht, die problematisch sind, um dann einem Ausfall vorzubeugen. Und das sind Sachen, die passieren tatsächlich, wo also sehr innovative Firmen, die voran sind, schon tatsächlich diese Predictive Analysis, Failure Analysis, wie man das auf Englisch sagt, also diese vorausschauende Fehleranalyse betreiben, indem die eben Telemetrie von diesen Geräten sammeln. Telemetrie ist einer dieser Wege, ein weiterer Weg ist natürlich dann auch eben Kommandos zu schicken, das habe ich heute schon im Haushalt, ich habe die Lampe hier in einfachster Art und Weise angebunden, hier in unserem Wohnzimmer an eine Zeitschaltuhr das heißt, die Lampe geht von selber an und geht von selber aus. In einfachster Art, nämlich mit einer ganz einfachen Schaltuhr, die dann auch Leuten außerhalb des Hauses vorgaukelt, dass eben jemand zu Hause ist, wenn niemand zu Hause ist, wenn wir zum Beispiel auf Reisen sind, damit eben das Haus bewohnt aussieht und dass es nicht so ein sehr offensichtliches Ziel für Leute gibt, die an unsere privaten Sachen rankommen wollen und einbrechen wollen. Weitere speziell zweckgebundene Geräte, ein Sonderfall für zweckgebundenes Gerät ist natürlich dieses Gerät hier. Dieses Gerät ist im Wesentlichen schon ein ganzes Rechenzentrum in sich. Da sind natürlich die ganzen Avionics-Systeme quasi ein Rechenzentrum, das dann weiterhin isoliert ist von dem ganzen System, was hier drin ist, um zum Beispiel das In-Flight, In-Seat Entertainment-System zu steuern und natürlich viele, viele andere Subsysteme, die in so einem Flieger sind. Ich nehme den Flieger hier als Beispiel für größere Geräte, die auch interessant sind anzubinden ans Internet oder die interessant sind anzubinden an Rechenzentrum, um weitere Informationen zu liefern. Und das passiert natürlich hier schon in großem Stil, wo diese Flugzeuge, wo diese Geräte natürlich Informationen schon liefern. Also auch ein etwas größerer Geldaufwand hier bei so einem Jumbo für 300 Millionen, 350 Millionen Dollar. Aber das passiert eben auch im kleineren Bereich für Fahrzeuge, für LKWs, für Nutzfahrzeuge, bei denen jetzt wie hier oder wie bei einem Formel-1-Fahrzeug eben mehr und mehr Telemetriedaten gesammelt werden und diese Telemetriedaten dann abgegeben werden, damit man weiß, wie es den System gibt, oder schlicht und einfach nur, damit man weiß, wie es dem Fahrzeug geht. Und wenn man da gerade betrachtet, LKWs, die eine hohe Auslastung haben müssen, sehr ähnlich wie bei Flugzeugen, wo man eben, ein LKW kann nur dann Geld verdienen, wenn er auf der Straße ist, wo man eben versucht zu analysieren, wann das Fahrzeug kaputt geht, ob irgendwelche Schäden vorliegen, um dann das Fahrzeug quasi an zu einer Servicestelle zu bekommen, möglichst auf dem Weg, und dass die Servicestelle dann auch schon die richtigen Teile zur Hand hat, sodass eben nichts was kaputt gehen muss, sondern dass auch, wenn schon Schäden vorliegen, die zu einem echten Schaden führen können, oder Symptome vorliegen, die eben zu einem echten Schaden führen können, dass man die eben erkennen kann im laufenden Betrieb und dann optimieren kann. Und dafür braucht man natürlich diese Telemetriedaten auch weiterhin hier. In solchen Szenarien, wenn man natürlich jetzt Telemetrie sammelt, zum Beispiel aus einer Industriemaschine oder aus einem Fahrzeug, dann ist es natürlich auch interessant, steuernd einzugreifen und dem Gerät Informationen zu liefern oder Informationen zu verteilen. Zum Beispiel, wenn ich Fahrzeuge habe auf der Straße. Audi macht das zum Beispiel in meinem Fahrzeug. Ich kriege Verkehrsinformationen geliefert über TMC Pro. Das ist ein System, das Informationen sammelt von Fahrzeugen, die angeschlossen sind darin. Das heißt, also mein Fahrzeug nimmt daran teil, das misst quasi den Fluss der Straße, misst die Geschwindigkeit, gibt diese Informationen weiter, und die werden dann quasi weiter verbreitet an die Fahrzeuge, sodass ich eigentlich in meinem Fahrzeug mit diesem System, das online angebunden ist, das also Telemetrie senden kann, auch profitiere von dem Senden von Informationen, weil meine Verkehrsdaten in meinem Fahrzeug eben wesentlich aktueller sind, dadurch, dass eben die Flotte, die draußen ist, benutzt wird als Augen dieses Systems. Also es gibt auch einen Feedback-Kanal hier dabei, Informationen, Benachrichtigungen, wie ich die nenne, die da zurückfließen, und dann natürlich auch sehr direkte Steuermöglichkeiten. Das ist eine Geschichte, die wir auch mit Kunden schon erarbeitet haben, in einem spezifischen Fall in den USA, wo es eben durch Einsatz eines entsprechenden Gerätes am Fahrzeug möglich ist, das Fahrzeug schon mit dem Smartphone zu verriegeln und entriegeln, was man als Spielzeug ansehen kann natürlich, aber wenn ich vom Auto, wenn ich in Amerika irgendwo parke, an einer großen Mall, einem großen Einkaufszentrum, auf einem dieser riesengroßen Parkplätze, und habe in der Ferne einen Parkplatz gefunden, gehe dann zum Geschäft, und mir fällt dann auf halbem Wege ein, dass ich mein Fahrzeug nicht abgeschlossen habe oder nicht abgeschlossen haben könnte, und dann ist es eben keine schlechte Funktion, tatsächlich auf meinem Smartphone die App zu starten, zu sehen, wie ist der Status von meinem Fahrzeug, und das Fahrzeug entsprechend dann abzuschließen. Natürlich ist das nur eine Zusatzfunktion zu den Telemetrieinformationen, Verbrauchsinformationen, Effizienzinformationen und so weiter und so fort, die in so einer Lösung eben drinstecken kann. So viel zur Einführung. Also wenn Sie oder Kunden von Ihnen oder Partner von Ihnen zweckgebundene Geräte herstellen, bauen, dann gibt es eine unglaublich große Spannbreite von Anwendungen, die eben möglich sind, wenn man Informationen ableitet aus den Geräten, wenn man auch Informationen diesen Geräten zutragen kann aus dem Internet und dann quasi die anreichern kann mit aller möglichen Funktionalität, die möglich ist, eben mit der erweiterten Kapazität von so einem Gerät durch Cloud-Rechenzentrum und Cloud-Applikationen. Cloud-Applikationen passen natürlich auch sehr gut, weil eben Gerätschaften dieser Art, Haushaltsgeräte, werden natürlich nicht produziert eben in der Dimension von 10, 20, 100, 150 oder 50.000. Und 50.000, das ist für die meisten Enterprise-Software-Applikationen natürlich schon eine große Zahl, sondern die Geräte werden häufig gebaut in Stückzahlen von mehreren Hunderttausend oder auch mehreren Millionen. Und sobald man mehrere Millionen Geräte hat, dann und möchte die tatsächlich anschließen, dann bekommt man sehr schnell ein sehr interessantes Skalierungsproblem. Und wie sich das herausstellt mit unseren Gesprächen, die wir haben mit vielen Kunden, ist, dass eben viele Hersteller von den Geräten zwar sehr, sehr gut wissen, wie die Elektronik in die Geräte zu integrieren ist, dass die eben zum Beispiel super, weil ich jetzt gerade als Beispiel habe, des Toasters, einen super intelligenten Toaster machen können mit einem LCD-Bildschirm, der alle möglichen wunderbaren Funktionen hat zusätzlich noch, wo es eben aber nicht unbedingt klar ist den Kunden, wie die eben 100.000, 200.000, 3 Millionen Geräte parallel an ein System anschließen können und diese Daten, die von dem System rauskommen, auch integrieren können. Und da ist natürlich ein großer Graben zwischen den Gerätebauern und zwischen den Leuten, die eben mit solchen Skalierungszahlen schon länger umgehen auf dem Internet, und den Graben zu schließen, das ist eine Geschichte, die natürlich jetzt passieren wird in den nächsten paar Jahren mit der Mithilfe von Leuten, die eben auf beiden Seiten des Grabens aktiv sind. Und als Microsoft sind wir einer der Anbieter, die sicherlich da was zu bieten haben, und deswegen helfen möchten wir natürlich auch gerne in dem Bereich mithelfen. Um das Thema etwas technischer zu diskutieren, werde ich mich jetzt ans Whiteboard begeben und ein bisschen zum Thema Patterns reden und dann auch die Bereiche VPN ansprechen, was eine sehr populäre Art und Weise ist, die Geräte anzubinden heutzutage. Ich möchte auch über die Probleme reden, die eben mit dieser speziellen Art der Anbindung zusammenhängen, und dann auch als Alternative eben Messaging aufzeigen und die verschiedenen Arten und Weisen zeigen, wie eben Messaging an der Stelle helfen kann. In einer der zukünftigen Episoden werde ich dann in dem Bereich, was die Skalierbarkeit angeht und wie man eben solche Systeme skaliert, nochmal ins Detail gehen. Schauen wir uns mal die technischen Aspekte an. Ich habe hier ein Gerät, wenn man anders will, einen Kühlschrank oder eine Kaffeemaschine oder halt einen Toaster. Und hier unten ist das Rechenzentrum. Wir wollen also jetzt dieses Gerät, dieses zweckgebundene Gerät mit weiteren Funktionalitäten ausstatten. Dafür brauchen wir gegebenenfalls zusätzliche Daten. Oder wir möchten gerne Daten von dem Gerät sammeln, und dafür gibt es, so wie ich das bisher analysiert habe, ungefähr, ziemlich genau, vier Patterns, vier Arten und Weisen, wie Informationen ausgetauscht werden. Die erste ist, Nummer 1, ist Telemetrie. Telemetrie, gucken, dass wir das auch sehen können hier, Telemetrie beschäftigt sich mit dem Fluss von Informationen vom Gerät zum Rechenzentrum hin zu ihren Services hin. Und Telemetrie ist ein sehr interessanter Bereich für die Skalierbarkeit, auch das, wo unsere Kunden am meisten mit zu tun haben in Sachen Skalierbarkeitsanforderungen oder Herausforderungen. All dieweil natürlich Telemetrie von einem Gerät an ein Rechenzentrum zwar relativ einfach konzeptionell zu begreifen ist, aber wenn man eben Telemetrie betreibt in Größenordnung von 1 Million Geräten oder mehr Geräten sogar, aber auch 100.000 Geräten, dann ist natürlich die Auswertung dieser Telemetriedaten schon eine sehr große Herausforderung, besonders wenn die auf hoher Frequenz basiert, das heißt also, wenn die Telemetriedaten in einer höheren Frequenz kommen als, sagen wir mal, einmal pro Stunde, sondern wenn man die tatsächlich im Minutentakt auswerten möchte oder auch schneller getaktet, dann resultiert das natürlich in einer riesengroßen Anzahl von Nachrichten, die man auswerten muss und wo dann auch teilweise die Auswertung relativ schnell passieren muss, damit man eben erkennen kann, ob irgendwelche Alarmzustände ist. Wenn man sich vorstellt, in der Gebäudeüberwachung einen plötzlichen Temperaturanstieg vermelden muss von 10, 20 Grad, 30, 40 Grad in einem Gebäude, dann brennt es wahrscheinlich. Und da möchte man natürlich gerne genau wissen, in welche Ecke vom Gebäude es brennt, und zusätzlich zu Rauchmeldern, die man hat, und das entsprechend auch als korrelieren können. Das heißt, also manche Sachen, die müssen doch tatsächlich sehr, sehr schnell gehen. Also der erste Bereich ist Telemetrie. Da fließen die Informationen vom Gerät zum Rechenzentrum. Der zweite Bereich sind Anfragen. Und Anfragen sind allgemeine Anfragen, die ein Gerät haben kann an einen rechenzentrumsgestützten Service Und das kann im einfachsten Fall natürlich auch sein, schlicht und einfach Request-Response, also eine Anfrage, eine Query, die man macht und dann eine Antwort. Zum Beispiel habe ich ein Gerät, das eben auch allgemeine Funktionen hat, wie zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe einen Kühlschrank und der Kühlschrank hat ein wunderschönes Display und ich kann auf dem Display jetzt abfragen, was kostet ein Liter Milch beim, sagen wir mal, beim Lidl hier um die Ecke und drüben beim Aldi und beim Kaisers. Und ich kann eben diese Anfrage stellen über mein Display im Kühlschrank in einfacher Art und Weise und diese Informationen werden dann schlicht und einfach als Suche von dem Rechner im Rechenzentrum beantwortet, wie man es erwarten würde von einer ganz normalen Webanwendung. Was den PC und den Kühlschrank unterscheidet, ist eben, dass diese Anwendungen, diese Apps, wenn da Apps drin sind, natürlich eingebaut sind ins Gerät und speziell auch gebaut werden für die Einschränkung dieses Geräts. Es ist immer noch ein Kühlschrank und nicht ein genereller Computer. Das ist die eine Art, dass eben tatsächlich Informationen genau wie beim PC oder beim Tablet abgefragt werden möchten. Oder aber auch Informationen, die vom Gerät abgefragt werden, weil es die eben für seine Funktionen braucht. Informationen, die es selber nicht hat. Nehmen wir mal den Toaster wieder als Beispiel. Wenn der Toaster als automatische Funktion hätte, auf die Scheibe Toast eine Wolke oder eine Sonne und eine Zahl zu toasten, tolles Gerät, das dann in der Lage ist, eben das auf Basis der aktuellen Wetterinformationen zu machen, sodass ich quasi mein Wetter im Blick habe, wenn ich meine Scheibe Toast in die Hand nehme, dann muss das Gerät natürlich dafür das Wetter auch wissen. Und das kann es eben auch über diese Anfrage machen. Wenn ich ein Fahrzeug habe und das Fahrzeug hat eine bestimmte Route, durch eine Stadt hat sich die Route entsprechend ausgesucht und ich habe jetzt Informationen in einer Smart City, wo eben jetzt tatsächlich die ganzen Ampelanlagen instrumentiert sind, wo die ganzen Informationen über quasi alle Straßen vorliegen, durch Induktionsschleifen etc., also wesentlich dichter, als es eben heute genau der Fall ist. Dann habe ich einen relativ großen Bereich, eine große Datenmenge, die nicht unbedingt immer an alle Fahrzeuge geschickt werden kann. Das heißt also, das Fahrzeug kann jetzt hingehen in dem Rechenzentrum und sagen, das ist die Route, die ich vorhab. Und sobald du irgendwas hast an Informationen, die für mich relevant sind, auf dieser Route schick mir die hier hoch. Das heißt also, eine Anfrage kann entweder eine Antwort haben oder eine Anfrage kann auch N Antworten haben und die so lange gelten, wie entweder hier ein Timeout gesetzt wird oder bis eben eine weitere Anfrage kommt, die sagt, bitte breche jetzt ab, schick mir keine weiteren Informationen. Das heißt, das kann auch eine Duplex-Kommunikation, eine Zwei-Seite-Kommunikation initiieren. Und das Modell gibt es also, das nenne ich Request-Response oder dann in Englisch, das andere Modell nenne ich Solicit-Push. Also ich mache eine Solicitation, eine Anfrage und die wird dann halt kontinuierlich beantwortet durch weitere Antworten. Beide diese Modelle lassen sich relativ einfach abbilden mit der aktuellen Webarchitektur. Das heißt, das kann durchaus ein Webserver sein. Gerade der Bereich Telemetrie ist dafür relativ interessant, weil natürlich auch, wenn ich viele Geräte habe, wenn die Geräte nur ab und zu mal Informationen schicken, dann können die das ja auch gerne über HTTP tun. Und so wie das Web skaliert dann eben auch dieses Modell. Und dieses Modell spezifisch dann auch für die Kommunikation, die einfach nur Request-Response ist, dafür ist natürlich HTTP, die Webtechnologie, auch recht gut geeignet. Was hier bei der Telemetrie in vielen Anwendungen im Industriebereich, aber auch bei kleineren Geräten gegen HTTP spricht, obwohl es so weit verbreitet ist für eben Smartphone, Tablets und PCs, ist, dass es doch relativ schwer ist als Kommunikationsprotokoll, einen sehr großen Footprint hat für das Kommunikationsprotokoll, wenn die Nutzdaten sehr, sehr einfach sind. Also wenn ich die Lampe nehme, die ich hier immer noch habe, wenn ich die mit Lampe an eine Lampe überlege, was für Nutzdaten oder was für Telemetriedaten so eine Lampe mir schicken kann, sind das der Status, ist die Lampe an oder aus, die Nutzungsdauer der Birne bisher, die Temperatur, vielleicht die aktuelle Temperatur der Birne, die aktuelle Stromaufnahme der Lampe und ob die Lampe eine Störung hat oder nicht. Das sind 5 Telemetrieinformationen. Vielleicht kommt noch ein oder andere dazu, aber das sind die, die mir so auffallen. Und die lassen sich sehr einfach kodieren in einigen wenigen Bytes, vielleicht 10, 12, 16 Bytes. Da braucht man also nicht viel Daten dazu. Dann nimmt man noch einen Timestamp. Was ist die aktuelle Zeit? Das lässt sich auch schön kodieren in 64-Bit. Und damit kommt man dann halt im Gesamtdatenvolumen von, sagen wir mal, 20 Bytes, wenn man eben Bytefuchser ist, für die Lampe, für ein Telemetriepaket. Und das Telemetriepaket wird eben dann geschickt an den Rechenzentrum mit der Identifikationsnummer von der entsprechenden Lampe in dem Haushalt. Sagen wir also insgesamt vielleicht ein Datenpaket von 48 Byte, um es aufzurunden, oder 64 Byte, um es aufzurunden. Das kommt dann mit einem HTTP-Paket, und der HTTP-Header ist natürlich wesentlich größer, sodass man also, wenn man die Daten per HTTP schickt, schon gerne mal einen Overhead hat, durch die ganzen Header, dadurch, dass alles explizit ist, URLs, Tokens und so weiter und so fort, weil eben die Nachrichten voneinander getrennt sind, logisch, dass es eben keine Gemeinsamkeiten gibt über HTTP-Nachrichten hinweg, dass man dann schon mit einem Overhead rechnen muss über diese Payload von gerne mal 200, 300, 400%. Und das ist natürlich für viele technische Anwendungen was nicht unbedingt akzeptabel ist und auch, wo wir auch mit Ingenieuren sprechen, die dann sagen, das ist zu teuer. Und wo man dann auch betrachten muss, dass wenn ich mit einem Telekommunikationsanbieter für Maschine-zu-Maschine-Kommunikation heutzutage versuche zu verhandeln und sage, das Gerät kriegt einen SIM-Chip, kriegt eine Anwendung über GPRS oder besser, dass eben an der Stelle die Verhandlung mit dem Kommunikationsanbieter durchaus auch geht über Datenvolumina, und zwar über die komplette Produktionskette hinweg, über alles, was da produziert wird. Und also alle Produkte, die so ein Hersteller herstellt, was sind die Datenvolumina? Und da machen eben 300, 400% Overhead schon eine ganze Menge aus. Und das schlägt dann sehr, sehr ins Gewicht. Und deswegen findet man in dem Bereich natürlich sehr viele Kunden, die durchaus, was die Bytes auf dem Draht angeht, ziemliche Byte-Fuchser sind, weil die eben Pfennig-Fuchser sind und die Margen bei vielen Geräten in vielen Märkten eben nicht so besonders hoch sind. Deswegen ist also HTTP in dem Bereich keine automatische erste Wahl, weil eben HTTP im Vergleich zu dem, was an Telemetriedaten gesendet wird, ein sehr, sehr schwergewichtiges Protokoll ist. Aber ich habe gesagt, 4 Patterns, nicht 2. Das heißt, es gibt noch 2 weitere Patterns, die interessant sind, und die sind vom Charakter her auch noch etwas unterschiedlich. Nämlich, die werden initiiert aus dem Rechenzentrum. Das Rechenzentrum oder der Webservice, den man hat, mag nämlich als Alternative, blau ist vielleicht nicht die beste Farbe hier, versuchen wir mal grün, das Rechenzentrum schickt Befehle oder Kommandos. Diese Befehle werden vom Rechenzentrum aus initiiert an das Gerät, sodass das Gerät dadurch gesteuert wird, und zwar rechenzentrumsseitig. Häufig dadurch, dass nicht das Rechenzentrum, die Rechenzentrumsanwendung, das von aus sich selber entscheidet, sondern häufig dadurch, dass eben ein Kunde ein Gerät hat, das er in der Hand hält, und das Gerät spricht mit einem Webservice, oder der Kunde hat auch eine Webseite und kann da eben das Gerät an- und ausschalten. Ich habe vorhin erzählt von eben einem Smartphone-Anwendung, wo man eben mit dem Smartphone das Auto auf und zu machen kann. Und das passiert natürlich dann, indem das Smartphone ein API aufruft. Und das API ist natürlich nicht direkt im Fahrzeug integriert, sondern das API ist irgendwo in einer Webanwendung oder in irgendeiner Art von Rechenzentrumsanwendung, wo dann eben geprüft wird, ist das der legitime Benutzer. Und nur dann wird entsprechend das Kommando an das entsprechende Gerät weitergeleitet. Aber wenn ich automatische Steuerung habe, zum Beispiel wenn ich mir überlege, ich habe Lampen, nicht im Haus unbedingt, sondern vielleicht in der ganzen Stadt. Ich habe eine sogenannte Smart City, wo eben ich viele Geräte angebunden habe, auch aus Kostengründen, über das öffentliche Internet, über sichere Kanäle. Dann möchte ich gerne die Straßenlampen an- und ausschalten auf einer Basis von pro Straßenzug oder möchte gerne die Lichthelligkeit regulieren, je nachdem wie die Lichtverhältnisse sind. Ich kann vielleicht das Licht etwas absenken oder es kann das Licht etwas heller machen, je nachdem wie der helle Mondschein ist oder je nachdem wie wir gerade hier in Nordeuropa natürlich jetzt zur Zeit im Sommer doch sehr, sehr lange hell haben. Wenn ich also in einer Smart City, wie das im Moment propagiert wird, etwas cleverer umgehen möchte mit Energie und die so einsetzen möchte, dass es eben am effizientesten ist, muss ich eben solche Regelungen einführen können. Das kann ich dann eben tun, wenn ich mit den Geräten einzeln sprechen kann und das über das öffentliche Internet tue. Und dann muss ich natürlich diesen Geräten auch entsprechend Kommandos geben können und auch entsprechend Feedback bekommen können. Und das funktioniert hier über diese Schiene. Also zentrale, gerne auch automatisierte Prozesse, die über mehrere Geräte hinweggehen und die dann diese Geräte entsprechend steuern. Aber hier ist eben der Kommunikationsfluss nicht von hier nach da, sondern von da nach da. Und dann die vierte Information, das vierte Pattern, ist genau der Gegenpol natürlich zur Telemetrie. Und das sind Benachrichtigungen und das sind Informationen, Richtigungen. Ja. Und Benachrichtigungen sind Informationen über die Umgebung, in der das Gerät sich befindet, die für das Gerät von allgemeinem Interesse sind. Das können Informationen über Wetterbedingungen sein, das können auch Nachrichten sein, wenn ich ein Fahrzeug habe. Ich habe Informationen über schlicht und einfach allgemeine Informationen, die notwendig sind für die Fahrerinformationen, Wetterbedingungen oder auch Bedingungen über Straßenbedingungen, Routeninformationen, Benachrichtigungen aus der Zentrale, also im kommerziellen Bereich. Alles Informationen, die eben keine Bestätigung brauchen, die keine Anfragen darstellen über den Status zum Beispiel, sondern alles Informationen, die quasi wie Benachrichtigungen, wie Events, Telemetrie rückwärts gesendet werden an das Fahrzeug. Das heißt, wir haben zwei Patterns, die vom Gerät nach zum Rechenzentrum gehen. Wir haben zwei Patterns, die vom Rechenzentrum ans Gerät gehen und die sind eben dann quasi spiegelverkehrt, aber für verschiedene Arten der Kommunikation. Dieser zweite Satz von Patterns stellen eine relativ große Herausforderung dar, weil die natürlich erfordern, dass das Gerät adressierbar sein muss. Das heißt also, wenn ich vom Rechenzentrum her hingehe und möchte eben jetzt dem Gerät eine Nachricht schicken, dann muss ich das Gerät erreichen können, dann muss ich also dieses Gerät adressierbar haben, ich muss mit dem Gerät reden können und ich möchte natürlich auch herstellen, eine sichere Verbindung herstellen, das heißt, wenn das jetzt eine Straßenlampe ist oder noch viel schlimmer, wenn das eine Ampelanlage ist, dann möchte ich natürlich, wenn ich die fernsteuern kann, möchte ich sicher gehen, dass eben nicht jemand hingehen kann und kann diese Ampelanlage so schalten, dass um Gottes Willen alle Lampen grün sind, weil dann natürlich garantiert schwere Unfälle passieren können. Das wäre also Sabotage in doch sehr schlimmer Art und Weise mit einer relativ einfachen Kontrollfunktion. Deswegen ist natürlich Sicherheit ganz wichtig und ich muss hier auch einen sicheren Kommunikationsweg entsprechend herstellen können. Also Adressierbarkeit und Sicherheit sind natürlich ganz wichtig. Wozu die meisten Kunden, mit denen wir sprechen, quasi automatisch kommen in dem Fall, ist eben diese Anbindung der Geräte in folgender Art und Weise zu tun, nämlich über ein VPN. Also ein Virtual Private Network. Und die Art und Weise, wie das passiert, ich lasse das mal hier stehen, ist, dass eben das Rechenzentrum wird angebunden oder die Rechenzentrum-Services werden in so ein Virtual Private Network reingemappt, entweder direkt oder aber auch eine Brücke. Und weitere Services sind natürlich in diesem VPN. VPN natürlich verfügbar, nämlich DNS und auch DHCP. Das Gerät hat weiterhin eine öffentliche Anbindung im Wesentlichen über irgendeine Möglichkeit. Also das Gerät, sprich, ist angebunden über entweder GPS oder über UMTS oder auch gerne über Wi-Fi. Und hat dann von da aus entweder eine Verbindung über das öffentliche Netzwerk oder auch eine private, einen privaten APN, wie man den nennt, einen privaten Anschlusspunkt, eben im Carrier-Netzwerk, wo eben der Datenverkehr, der im Carrier-Netzwerk ist, in dem Mobilfunknetzwerk nicht weitergegeben wird an einen Anschlusspunkt, der dann quasi auf das öffentliche Internet zugreift, sondern der privat ist und dann quasi über eine Leaseline weitergegeben wird an einen VPN-Anschlusspunkt, der dem Rechenzentrumsbetreiber gehört, aber das Gerät wird eben entsprechend angeboten über einen von diesen Links. Und bekommt dann in diesem privaten Netzwerk eine Adresse. Und das passiert hier über ein Gateway, ein VPN-Gateway. Das VPN-Gateway ist entweder Software, aber gerne auch eine Appliance, ein VPN-Software-Gerät. Die Dinger können auch ganz schön teuer sein für eine Skalierung von 10.000 Geräten, wenn man das redundant auslegt. Ist man gut und gerne mal auch zwischen 70 und 100.000 Euro los. Und das kann entsprechend hochskalieren, das heißt, es kann eine relativ teure Angelegenheit werden. Und damit hat man jetzt einen VPN-Link. VPN, von der Geräteperspektive, gibt mir einen Tunnel durch dieses Netzwerk, hier ist also das öffentliche Netzwerk, Internet. Oder auch, wenn Sie entsprechend mehr investieren, dann auch dieses private Netzwerk. Und damit ist das Gerät jetzt sicher angebunden, so oder so, dieses ist ein sicherer Tunnel, an diesen privaten Netzwerkraum. Und dieser private Netzwerkraum, dadurch, dass der jetzt eine Virtualisierung ist, eben Virtual Private Network, ist es jetzt möglich, dass eben Rechenzentrum-Services mit diesem privaten Endpunkt 10.1.28.3, habe ich es gerade mal erfunden, wunderbar sprechen können. Das Gerät kann sich auch mit DNS registrieren. Das heißt also, das ist eine sehr populäre Art und Weise, das entsprechend anzubinden. Der eine Haken, oder zwei Haken, die es bei dem Modell gibt, sind, erstmal ist das nach dem Netzwerkmodell auf Layer 2. Das heißt, das ist eine Link-Level-Integration. Das macht eigentlich mehr Sinn. Das ist im Wesentlichen, ist dieses VPN, dieses VPN-Modell, äquivalent dazu, als wenn ich alle Geräte quasi direkt einstecken würde in einen gemeinsamen Ethernet-Hub, der geteilt wird mit den Rechenzentrumsystemen. Das heißt, der Vorteil an der Stelle ist, dass ich natürlich jegliche Art von Protokoll, alles was über auf dem Link-Layer, das heißt auf Ethernet quasi abbildbar ist, IP wie auch andere Protokolle und alles was darüber liegt, UDP, TCP und so weiter und so fort, all diese ganzen Protokolle tatsächlich auch verwenden kann. Der Nachteil ist, dass eben genau das der Fall ist, wenn diese Geräte, und das ist jetzt der haarige Fall, eben nicht physisch sichergestellt werden können. Wenn ich also ein Gerät habe und dieses Gerät ist jetzt nicht unter meiner direkten Kontrolle als Rechenzentrumsbetreiber und ich kann die physische Sicherheit dieses Geräts nicht sicherstellen, dann wird diese Lösung eine sehr, sehr riskante. Wenn ich als Hersteller, sagen wir mal eines Automobils, ein solches Gerät, so ein Kopfgerät, das eben Informationen sammeln kann und das auch Informationen entsprechend Funktionen des Fahrzeugs steuern kann. Wenn ich dieses Gerät verbaue in mein Fahrzeug und binde das an über ein VPN, ist dieses Gerät jetzt mit diesem Gerät, mit den Rechenzentrum-Services, auf diesem Link-Layer quasi auf der einer Ethernet-Ebene verbunden. Aber nicht nur mit dem Gerät, sondern auch, muss ich die Farbe nehmen, mit allen seinen Nachbarn auf dem gleichen Netzwerk. Das heißt, ich habe ja viele Geräte, alle Geräte, die ich verkaufe, und alle Geräte, die ins gleiche VPN-Netz vernetzt werden, sind natürlich jetzt auch auf dem gleichen Gerät. Das heißt also, die können sich auch 10.1.28.4 potenziell sehen. Wenn ich jetzt hingehe und habe so ein Fahrzeug in der Hand als bösmeinender Hacker, dann kann dieses Gerät sich natürlich jetzt einwählen ins VPN und zwar völlig ohne weiteres dazu tun, weil das ist ja eingebaut in der Funktionalität. Ich brauche also keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ich brauche kein Passwort einzugeben als Kunde. Das Gerät kann das von sich aus. Was ich jetzt tun muss als versierter Hacker, der auch keine Angst vor einem Lötkolben hat, ist eins von diesen Geräten in meine Hand zu bekommen und eins von diesen Geräten entsprechend zu analysieren, wie es eben sein Netzwerk-Traffic herstellt. Und sobald ich an die Zugangsdaten komme für dieses private Netzwerk, bin ich jetzt mit allen diesen anderen Geräten auf dem gleichen Netzwerk. Und an der Stelle habe ich zwar jetzt einen sicheren Tunnel durch das VPN einen sicheren Tunnel, aber diese Zone, dieses private Netzwerk, stellt an sich kein sicheres Netzwerk dar. Es ist keine sichere Zone. VPN ist keine Netzwerkmagie, sondern was VPN tut, ist viele verschiedene Maschinen zusammenbringen in einen Raum, dessen Kerneigenschaften, Entschuldigung, ist, dass es eben hochtransparent ist und dass es eben eine maximale Nutzung aller Protokolle ermöglicht und auch den Zugriff auf die entsprechenden Geräte ermöglicht. Das ist quasi eines der Designziele, weil ja das Rechenzentrum auf alle diese Geräte zugreifen muss. Das Problem zu adressieren ist natürlich möglich. Man kann hingehen und jetzt natürlich jeden von diesen Endpunkten mit einem eigenen Sicherheitssystem ausstatten. Das heißt also, das Rechenzentrum muss sich jetzt entsprechend authentifizieren gegen diese Endpunkte. Und diese Authentifizierung muss natürlich auch hier bekannt sein und muss natürlich pro Gerät unterschiedlich sein. Also wir müssen das jetzt umdrehen, weil natürlich, wenn ich das Gerät hier klaue und das Gerät hier entsprechend Reverse Engineering betreibe, das kann natürlich nicht den gleichen Zugriffscode haben und das gleiche Geheimnis verstehen wie dieses Gerät. Das heißt, ich muss die untereinander alle schützen. Ich muss auch davon ausgehen, dass sobald jemand tatsächlich reinkommt in dieses private Netzwerk, unerlaubt, dass natürlich die Absicht hier immer böswillig ist. Das heißt, ich muss diese ganzen Geräte, die hier sind, müssen auch so behandelt werden, als ob die tatsächlich dem öffentlichen Internet ausgesetzt werden sollen, weil die müssen genauso abgesichert sein. Das ist auch der Netzwerkstack, der hier ist. Wenn der eben lauscht, dann muss der auch Internet-hardened sein. Das heißt, sie müssen dieses Gerät quasi ans öffentliche Internet ohne weitere Firewalls anschließen können. Das heißt also, da muss auch entsprechend das Firewalling passieren, dass eben da die Geräte entsprechend geschützt werden. Und das heißt, ich muss die Geräte voreinander schützen, das darf nicht passieren, die Geräte dürfen nicht miteinander sprechen können. Dafür kann ich das Netzwerk segmentieren natürlich, wenn ich möchte, aber die Netzwerksegmentierung wird dann sehr, sehr schwierig, weil wenn ich viele, viele Geräte habe, reden wir hier von 1 Million Geräte, dann wird natürlich die Netzwerksegmentierung entsprechend aufwendig. VPN ist eine wunderbare Technologie, um zum Beispiel in Windows Azure oder in anderen Cloud-Umgebungen das eigene Rechenzentrum zu verbinden mit Services, die in der Cloud sind. Wir haben dafür natürlich Windows Azure Virtual Network, diese ganzen Technologien. Darüber rede ich nicht, weil diese Geräte sind alle unter physischer Kontrolle von ihrem Rechenzentrumsanbieter, in dem Falle von Windows Azure. Aber hier geht es eben um Geräte, die im Felde verteilt sind, ein Windgenerator, Oder auch ein Gerät, was sie verkaufen an den Kunden und das dann im Haushalt von dem Kunden ist oder auf jeden Fall in der Kontrolle von dem Kunden ist. Und diesen Geräten, sobald sie sie aus dem Haus gegeben haben, sobald sie sie eben außerhalb der Kontrolle des Rechenzentrumsbetreibers oder des kommerziellen Betreibers haben, können sie in der Form nicht mehr vertrauen. Sie können denen eben nicht genug vertrauen, um die in diesem gemeinsamen Netzwerk zu haben. Was da noch zukommt, ist, dass eben diese Links, diese Verbindungen, die geschlagen werden, in diese Netzwerke hinein, natürlich genauso aufwendig und genauso teuer sind vom Footprint in diesen Gateways wie eine normale bi-internationale Socket-Verbindung, weil am Ende ist das nur auch ein Tunnel. Und eben der Scale-Out dieser Infrastruktur, dieser Gateways, auch sehr, sehr teuer wird. Wie ich gesagt habe, max. 10.000, um 10.000 Verbindungen herzustellen, konkurrierend nebeneinander, müssen sie schon sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und wenn wir reden über 1 Million Geräte oder mehr, dann müssen sie natürlich viele, viele von den Gateways haben. Und mit aktuellen Lösungen zum Thema VPN wird das natürlich sehr, sehr teuer. Was sie auch haben müssen im Gerät, ist ein kompletter VPN-Stack mit IPsec und den aktuellsten VPN-Standards. Warum sie den brauchen in den Geräten, ist einfach, dass wenn sie zum Beispiel, wenn diese Geräte unterwegs sind, wenn die mobil sind, wenn die eben über Mobilfunk angebunden werden und auch tatsächlich unterwegs sind, dann kann ab und zu mal durch entweder Congestion, also wenn viel Verkehr ist, oder aber auch, also auf dem Netzwerk, oder aber auch, wenn sie eben außer der Reichweite kommen oder zwischen Netzwerken hin und her schalten, dass eben die Verbindung mal abbrecht, und mit den neuesten VPN-Standards ist es eben möglich, diese Verbindungen zum Gateway wieder aufzubauen und sich dann den ganzen Handshake zu sparen. Das ist eine sehr hohe Hürde für viele Geräte, die wie zum Beispiel eine Lampe oder einfache Geräte, wo es eben darum geht, die Netzwerkanbindung sehr, sehr günstig zu machen, im Bereich von wenigen Dollar zu tun, dann ist der Prozessor nicht so leistungsfähig, dann sind also die Geräte sehr, sehr einfach, das sind ganz einfache System-on-Chip-Geräte, die dann tatsächlich, um VPN oder IPsec zu können, sehr, sehr teuer werden. Deswegen also nicht automatisch auch von den Kostenperspektive weder auf der Serverseite noch auf der Clientseite notwendigerweise die beste Lösung. VPN ist deshalb populär, zumindest meine Theorie, weil es naheliegend ist, um diese Zwei-Wege-Kommunikation, die Adressierbarkeit für die Systeme herzustellen. Und weil es auch eine Illusion gibt, dass es eben ein sicheres Netzwerk herstellt, wobei die Absicherung tatsächlich sich nur beschränkt auf den Tunnel von dem Gerät in dieses Netzwerk hinein und dass das Netzwerk, das sie herstellen, das private Netzwerk selber, in sich nicht besonders gesichert ist. Es ist sogar ein Free-for-All. Im Wesentlichen, sie erstellen ein Ethernet-Netzwerk, eine Umgebung, in der sie allen Geräten, die in dieser Umgebung sein müssen, vertrauen können. Deswegen zum Beispiel ist es ja bei vielen Firmen VPNs notwendig, dass sie nicht nur sich mit Passwort einloggen, sondern mit Smartcard einloggen, und sie müssen sich mit Smartcard einloggen, weil sie eben Zugriff auf alle Firmenressourcen bekommen, sobald sie drin sind in dem Netzwerk. Und deswegen gibt es eben bei vielen Unternehmen, die IT-Sicherheit sehr, sehr ernst nehmen, eben die Barriere, dass sie durch Smartcard eben durch einen weiteren Faktor beweisen müssen, dass es eben Sie sind, jemand, der als Mitarbeiter des Unternehmens eben vertrauenswürdig ist, um auf das Netzwerk auf der Ebene des Link-Layers mit der ganzen Software zuzugreifen und dann auch eben auch zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn Schadsoftware von der entsprechenden Maschine ins Firmennetzwerk gelangt. Was ist die Alternative dazu? Die Alternative dazu ist, diese Geräte eben nicht auf der Link-Layer-Ebene zu integrieren, sondern das auf der Applikationsebene zu tun und damit nicht die Geräte diesem Risiko auszusetzen, dass die eben ja, von Nachbarn gehackt werden können oder auch von Systemen, dass die Geräte eben auch durch Zugriff über den Geräteschlüssel Zugriff auf das VPN bekommen können und dann Rechenzentrum-Services auf der niedrigsten Ebene hacken können, sondern dass man das eben alles hochzieht auf den Applikationslayer und das über ein Messaging-System betreibt. Wischen wir das alles mal wieder weg. Den Datenverkehr, wie ich vorhin schon festgestellt hatte, für die ersten beiden Patterns, also für Telemetrie und für Anfragen, den können wir für den Moment einmal kurz ausklammern. Ich schreibe es mal hier an die Seite, weil das können wir ja theoretisch außer dem Overhead, über den ich gesprochen habe, also die extra die 100, 200, 400% Overhead über den Payload-Daten oder sogar noch mehr, erstmal ausklammern, da können wir vielleicht gleich noch eine Lösung für finden. Reden wir mal über die Kommunikation für Befehle und Benachrichtigungen, das heißt, wie komme ich zum Gerät. Und die VPN-Lösung oder auch die HTTP-Lösung ist immer eine, die annimmt, dass ich diesem Gerät direkt irgendwelche Befehle schicken kann oder irgendwelche Benachrichtigungen schicken kann. Das heißt, dass das Gerät tatsächlich selber am Netzwerk lauscht. Mit Messaging gehen wir davon aus, dass das Gerät das eben nicht tut. Dass das Gerät nämlich ein Helferchen hat. Und das Helferchen sitzt auch in unserem Fall in der Cloud und ist eine Queue. Der Trick gibt jetzt diesem Gerät einen Namen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das mag der Name des Gerätes sein. Das ist aber auch passenderweise dann der Name der Queue, der Name eines Nachrichtencontainers, der im Rechenzentrum dieses Gerät repräsentiert. Und Queue, also Warteschlange, heißt, dass ich jetzt Nachrichten, die an das Gerät gebe, nicht an das Gerät gebe, sondern an einen Namen gebe, an eine Infrastrukturkomponente gebe, die entsprechend für das Gerät steht und von dem das Gerät diese Informationen abholen kann. Das heißt, im Wesentlichen bauen wir an der Stelle für dieses Gerät jetzt eine Mailbox auf, einen Briefkasten. Das Gerät kann eben die Nachrichten abholen. Durch diese Indirektion, durch diese Möglichkeit, durch diese Benutzung von der Queue, erlaubt es mir, dass diese Konstruktion jetzt dieses Gerät zu adressieren im System. Das Gerät muss nicht ständig online sein. Das heißt, wenn das Gerät angeschlossen ist, als Netzwerk eben über GPS oder UMTS oder LTE, jetzt habe ich ganz vergessen, und ist tatsächlich mobil im Einsatz und fährt jetzt eben in einem Fahrzeug durch die Landschaft und verliert ab und zu mal die Verbindung, dann kann es eben immer noch Nachrichten erhalten, weil diese Nachrichten in der Queue landen, im Rechenzentrum landen. Sobald das Gerät wieder Konnektivität bekommt, kann das entsprechend die Daten dann abholen. Die Daten abholen, dazu habe ich eine andere Episode, die ist auf Englisch, Push versus Pull, um zu erklären, wie dieses Abholen funktioniert. Das Abholen kann funktionieren entweder über, wenn es über HTTP ist, eben über ein Long-Polling-Modell. Das Long-Polling-Modell erlaubt es, dass ich einen Request parke und dann, sobald eine Nachricht ankommt, die Nachricht eben zugestellt bekomme. Das Problem bei dem Long-Polling-Modell ist, dass es eben maximal im praktischen Sinne alle 60 Sekunden entblocken muss. Der Grund dafür ist, dass die Infrastruktur, die zwischen dem Gerät und der Queue hängt, diese HTTP-Anfragen üblicherweise abschneidet nach 60 Sekunden. Das heißt also, die Load Balancer und NATs und Proxys und andere Infrastrukturen, die mögen üblicherweise HTTP-Sockets, die so lange nichts sagen, nicht so gerne und cutten die, weil die davon ausgehen, dass natürlich der Server nicht mehr antworten wird. Und deswegen muss man 60 Sekunden warten. Mit neueren Protokollen oder spezielleren Protokollen ist das möglich, die dafür ausgerichtet sind, zum Beispiel mit ANQP, dem ANQP-Protokoll, aber auch anderen, aber ANQP-speziellen auch, ist es möglich, eine kreditbasierende Abfrage zu machen, indem ich eine Nachricht schicke an den Broker, der die Queue managt,
und sage, ich möchte gerne eine Nachricht haben oder aber auch 10.000 Nachrichten haben. Das sind quasi 10.000 Nachrichten, die dann Sie Kredit haben, wenn Sie möchten, bei dem entsprechenden Broker, und sobald eine Nachricht ankommt, bis dieser Kredit aufgebraucht wird, Nachrichten geschickt werden, ohne dass die weiter angefordert werden müssen, und dass eben auf eine Anfrage durchaus N Nachrichten geschickt werden können, und das passiert alles auf einem Socket, der dann unabhängig von dem Nachrichtenverkehr gepflegt werden kann. Also da kann tatsächlich auch ein Ping ausgeführt werden auf dem Socket, um Intermediaries auf einen benachrichtigen, der aber dann unabhängig vom Nachrichtenaustausch ist und auch wesentlich weniger Overhead hat. Also das ist dann kein kompletter HTTP-Request, sondern sehr, sehr wenige Bytes, die entsprechend dann geschickt werden. Das ist also das erste Modell. Somit können wir adressieren die Online-Offline-Geschichte, die schwierig ist mit VPN und sehr teuer, weil dann entsprechend wieder die Adresse etabliert werden muss. Wenn es eine neue Adresse ist, dann muss ich plötzlich in meiner VPN-Cloud dann natürlich eine Möglichkeit haben, wieder die IP-Adresse, die zugewiesen ist, wieder zu dem Gerät zuzuweisen. Dann muss ich ein Update auf das DNS-System machen. Das wird sehr, sehr schwierig an der Stelle, besonders auf der einer hohen Anzahl. Hier habe ich eine stabile Adresse für alle Nachrichten, die an das Gerät gehen, eben in der Cloud-Infrastruktur, in der Queue-Infrastruktur. Und da wird es sehr, sehr einfach für das Gerät, die Daten abzuholen. Die Adresse des Gerätes ändert sich nie, sondern und ist völlig entkoppelt von seiner Netzwerkidentität. Ein weiterer Vorteil hier in dem Fall ist, dass natürlich das Gerät weiterhin hinter seinen Sicherheitsvorkehrungen ist. Das heißt, das Gerät macht nach außen gerichtete Netzwerkanfragen. Es gibt nichts, wie das Gerät nach außen hin Nachrichten oder Traffic ausgesetzt ist, wie es in dem VPN-Fall der Fall ist. Es gibt also keine Link-Layer-Integration und das Gerät macht eine ganz normale Socket-Verbindung nach außen, wie es in jedem anderen Internetfall auch macht, entweder über HTTP oder aber zum Beispiel über AMQP oder auch über ein eigenes Protokoll, in welchem Fall vor der Queue hier einfach ein Gateway platziert ist. Das Gateway spricht das eigene proprietäre Protokoll des Geräts und das interagiert dann entsprechend mit der Queue. Also diese Interaktion passiert entweder direkt mit dem Queuing-System oder aber über diese Gateway-Lösung. Aber aller Verkehr kommt von dem Gerät und damit ist das Gerät sehr sicher gegen Angriffe von außen, genauso sicher wie hinter jedem Netz, hinter jeder Firewall. Das heißt, also, wenn Sie ein Gerät haben, das so angebunden ist am Rechenzentrum-Service und das sitzt in Ihrem Haushalt, dann ist das genauso sicher. Weiterer Vorteil ist natürlich, dass eben nicht beliebiger Netzwerktraffic auf das Gerät treffen kann, auch für diverse Szenarien, die eben vielleicht bei solchen Geräten, bei der Software, die auf den Geräten läuft, nicht so durchgetestet ist wie für internetbasierte Services, sondern dass eben nur Nachrichten ausgetauscht werden und diese Nachrichten eben über ein standardisiertes Protokoll entsprechend geliefert werden. Das ist also die Basisfunktionalität, um Informationen an das Gerät zu bekommen. Wenn wir das jetzt ein bisschen ausweiten und gucken das mal als Patterns an, wie wir das tatsächlich machen würden, wird das Gerät sprechen mit dem Rechenzentrum in eben diesen ganzen Patterns. Und der Vorteil ist von einem Protokoll wie zum Beispiel AMQP, dass AMQP eben relativ geringen Overhead hat, weil es verbindungsorientiert ist. Wir brauchen eine Verbindung von dem Gerät hier. So, nehmen wir mal hin, dass wir Daten, die wir an das Gerät schicken, wir über ein Messaging-System schicken. Das heißt, das Gerät verbindet sich mit einem Gateway, mit einer nach außen gerichteten Verbindung über TCP. Nehmen wir mal an, das wäre AMQP. AMQP 1.0. Dazu gibt es auch einen Link hier unten drunter, unter dem Beitrag. Verbindet sich mit AMQP 1.0 und das AMQP-Protokoll ist in der Lage, Multiplexing zu betreiben über den einzelnen Socket. Das heißt, es kann gleichzeitig über diese einigen Verbindungen, die wir hergestellt haben, Nachrichten holen von einer Entität, wie auch Nachrichten senden an eine andere Entität. Diese Entität, um Daten zu erhalten, mag eine Queue sein. Das ist hinreichend und hat sehr, sehr wenig Overhead, wesentlich weniger, weil es eben die ganzen Sicherheitsaspekte hergestellt werden und entsprechend verhandelt werden zwischen den Systemen bei der Verbindung. Das deckt wunderbar unseren Telemetrieverlag. Das Nachrichten kommen hier. Ich kann mir jetzt hier im Rechenzentrum, in meinem Rechenzentrum Services, quasi in meinem Applikationsgateway, also hier ist meine Lösung, die Lösung selber hat natürlich ein Gateway, wie es diese Sachen abfragt. Das Gateway kann in sich jetzt einen Splitter haben. Und dieser Splitter, Softwarekomponente, dieser Splitter, der versteht den Unterschied zwischen Telemetrie und Kommandos. Und wenn es ein Kommando oder Entschuldigung und eine Anfrage, wenn es eine Anfrage gibt, dann wird der Splitter diese Anfrage entsprechend bearbeiten oder weitergeben an eine Komponente in meinem Service, wird die Anfrage bekommen und dann weiter zurückrouten, genau wie Befehle und Benachrichtigungen an die Entität, die hier für das Gerät zuständig ist. Der Grund, warum ich das freigemacht habe, gelassen habe, ist, dass das hier wahrscheinlich eher ein Topic sein wird und das Gerät hängt an einer Subscription. Der Grund, warum wir auf dem Weg nach oben dieses Modell wählen, ist, dass Sie vielleicht nicht nur das eine Gerät ansprechen wollen mit MAM, sondern dass Sie gegebenenfalls Gruppen von Geräten ansprechen wollen. Und das ist wunderbar für die Subscription. Das heißt, Sie können eine Subscription auf so einem Topic einrichten, können sagen, zum Beispiel, Sie schicken eine Nachricht und wenn die Geräteidee entsprechend ist, 1, 2, 3, 4, 5, dann wird die Nachricht angenommen. Das heißt, ich kann eine Nachricht von diesem Rechenzentrumsystem schicken an den Topic und setze einfach die Property GID auf die Geräte-ID. Und wenn das so ist, dann wird dann hier in dem Filter von der Subscription wird dann für dieses Gerät, es gibt natürlich viele, viele Subscriptions für viele, viele Geräte, in diesem wird dann entsprechend das getriggert. Oder aber, ich habe irgendeine Gruppierung und diese Gruppierung kann natürlich beliebig sein, zum Beispiel alle Geräte in einer Flotte, alle Geräte in einem Haus, alle, wie auch Sie das gerne möchten, Sie gruppieren das nach beliebigen Kriterien, können dann hier die Filterfunktion einstellen, sodass Sie Unicast machen können, dass Sie Groupcast machen können oder auch Broadcast an alle Geräte oder vielleicht auch alle Geräte eines spezifischen Typen, sodass Sie damit abdecken können, im Verkehr nach unten Telemetrie, im Verkehr nach unten mit direktiger Beantwortung, die Anfragen, wo Sie dann vom System her auch Befehle schicken können, über die Sie dann über die Queue und über den Splitter dann wieder zurück die Antworten bekommen können oder auch auf dem einfachen Wege eben Benachrichtigungen entsprechend behandeln können. Und das bekommen Sie mit einem Messaging-System natürlich wesentlich einfacher als mit einem VPN, wo Sie dann eben die ganzen Gateways noch einstellen müssen oder kaufen müssen, müssen die entsprechend herrichten, müssen die Gateways entsprechend auch noch verfügbar machen in einem Load Balancing auf dem Internet. Das heißt, Sie müssen diese ganze Infrastruktur aufbauen, bekommen dafür dann eben eine Umgebung, in der Sie sich um Ihre eigene Sicherheit noch kümmern müssen, wobei Sie und Adressierbarkeit noch kümmern müssen. Also eine, in der Sie doch große Komplexität haben werden, in der Sie nur Adressierbarkeit bekommen im Wesentlichen und die zusätzliche Sicherheit eigentlich nur Schein ist. Wobei Sie bei Messaging hier doch eine ganze Reihe von Vorteilen bekommen und das sehr unabhängig davon, ob Sie jetzt unser Produkt benutzen oder ob Sie ein Produkt benutzen von einem unserer Mitbewerber, grundsätzlich eben Geräte anzubinden auf diese Art und Weise über Messaging gibt Ihnen sehr positive Effekte in Sachen Entkopplung, gibt Ihnen sehr viel Flexibilität und gibt eben auch die Möglichkeit, die Adressierbarkeit der Geräte nicht nur auf eine Adresse zu beschränken, sondern tatsächlich über diese PubSub-Strukturen in einer Weise herzustellen, die es eben Ihnen erlaubt, diesen Groupcast, Multicast, Unicast durchzuführen. Das soll es gewesen sein für den Moment. Ich werde in der Zukunft noch mehrere Beiträge zum Thema IoT und M2M hier auf meinem Blog stellen. Vielleicht nicht alle auf Deutsch, wahrscheinlich hauptsächlich alle auf Englisch, aber ich hoffe, das war eine sinnvolle Einführung, war etwas länger als geplant, etwas über eine Stunde. Und ich würde mich auch über Feedback freuen, ob Sie das in Deutsch nützlich finden, ob ich mehr Episoden in Deutsch machen soll, auch zu diesem Themenkreis. Und würde mich dann freuen, wenn Sie auch bei den englischen Episoden ab und zu mal auf den Download-Button drücken oder sich das an Ihren Arbeitsplatz oder auch nach Hause streamen lassen. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.